Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Pamann.
Folge 10 Vordenker-Podcast, Andreas Reiter. Andreas ist Zukunftsforscher und wir glauben, dass aktuell ja, ein ziemlich guter Zeitpunkt ist, um mal mit jemandem wie Andreas über die Zukunft zu sprechen. Warum? Weil wir glauben, dass wir als gesamte Gesellschaft sozusagen in den letzten 12 bis 15 Monaten mindestens mal eine sehr fordernde, ja, besondere Zeit hatten und jetzt ja so der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Corona-Epidemie endlich zu Ende geht. Zumindest im westlichen Raum. Das sollte man vielleicht fairerweise dazu sagen. Also, haben wir mit Andreas über all diese Veränderungen gesprochen. Was ist also während Covid-19 passiert? Was passiert nach Covid-19? Wir haben darüber diskutiert, was von all diesen Veränderungen, Verhaltensmuster bleiben wird, wie sich auch Städte beispielsweise durch Covid verändert haben. Und all das in einem sehr zukunftsoptimistischen Rahmen. Wir glauben, dass jetzt eine Post-Covid-Zukunft beginnt, die sehr, sehr positiv wird. Und wie diese Zukunft aussehen wird, das hört ihr am besten selbst hier im Vordenker-Podcast mit Andreas Reiter. Los geht's! Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Andreas, und hallo nach Wien.
Hallo, lieber Kevin, nach Bielefeld.
Du hast ja so einen Job, den, ja, ich glaube, viele von uns, mir inklusive, sich viele vielleicht auch als Kind mal ausgeguckt haben oder als sehr interessant befunden haben. Also Zukunftsforscher ist etwas, was vielleicht viele von uns auch mal werden wollten. Was macht man da eigentlich so Tag ein, Tag aus?
Ja, ist ein bisschen vielleicht so, wie man als Kind Feuerwehrhauptmann werden wollte, genau. Oder Lokführer. Na, ganz banal, ja. Also was wir so Tag für Tag machen, ist so ein Mix aus einem Monitoring, das heißt, wir schauen uns an, wir versuchen Frühsignale zu erkennen, Early Warning Systeme haben wir aufgebaut, wo wir Frühsignale auf den Märkten versuchen zu erkennen, also quasi Trends möglichst an der Quelle zu erkennen, denn je früher wir sie erkennen, desto mehr Zeit haben wir, sie zu beobachten, und dann bekommen die auch eine bestimmte Relevanz für uns, wenn sie sich in unterschiedlichen Bereichen manifestieren. Da haben so Datenbanken natürlich seit inzwischen schon 25 Jahren angelegt, wo wir zu ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen diese Trends mal einspeichern, beobachten in ihrer Entwicklung, sind sie in Hype, verglühen sie, wie ist der Lebenszyklus. Das ist das eine. Und das zweite ist dann ganz konkret, was machen wir dann mit diesen Trends? Ja, in der Übersetzung geht es darum, diese Trends möglichst sozusagen in die strategische Arbeit für Kunden, das sind Unternehmen, das sind öffentliche Organisationen, Verbände etc., einzuspeisen, dass die Trends jetzt übersetzen können in ihre strategische Arbeit, in neue Produkte etc.
Guck mal, da bin ich ja sofort schnell begeistert und dabei. Was ist denn so aktuell so ein brandheißer Trend, den ihr jetzt zuletzt gescoutet habt?
Ja, da erwischt du mich am linken Fuß. Was ist brandheiß? Ja, brandheiß ist nicht immer das, was sozusagen wirklich relevant ist. Ja, denn wir beobachten die Trends in einer gewissen Zeitspanne. Das heißt, es kann ein Trend jetzt brandheiß sein und der verglüht aber und hat dann überhaupt keine Relevanz. Also das muss schon eine Kraft haben. So ein Trend muss sich in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und ganz unterschiedlichen Branchen manifestieren. Aus meiner Sicht, ein ganz zentraler Trend ist, ich beobachte seit langem diese Entwicklung hin zur Augmented Reality, also die, wo wir unser Leben immer stärker erweitern durch, also wo sich on- und offline blended verschränken, und ich würde meinen, dass sich gerade jetzt in der Pandemie haben sich ja diese hybriden Technologien so als durchgesetzt, ja, Hybrid-Events, das sind für mich reine Brückentechnologien, ja, die nicht in die Zukunft gehen. In die Zukunft gehen aus meiner Sicht aber Hologramme, ja, und da gibt's ja schon wunderbare, jetzt durchaus sehr marktfähige Dinge, wo ich überzeugt bin, dass wir in Zukunft mit Hologrammen sozusagen in diese Meetings, Tagungen, Konferenzen hineingehen.
Hast du denn auch noch so einen Trend, der vielleicht, wie du sagst, verglüht ist? Also einer, der, wo man vielleicht mal bis vor kurzem eher gedacht hat, hey, das wird das nicht so große Ding, aber heutzutage spricht keiner mehr davon?
Puh, ja, verglühen, ich denke, das sind vor allem so Lifestyle-Trends. Ja, also die können, die im Lifestyle-Segment, die haben eine Halbwertszeit von einem halben Jahr und sind dann wieder weg. Ja, also ich beschäftige mich prinzipiell mit den mit den langfristigen Trends, den Makrotrends, die also 5 bis 7 Jahre andauern, den Megatrends. Und ich habe sozusagen mir antrainiert, dass ich die anderen Dinge relativ schnell vergesse, denn sonst werde ich blöd im Kopf. Ja?
Also was sich auf jeden Fall ja stark beschäftigt, das liest man und hört man immer wieder von dir, ist auf jeden Fall so das Thema Zukunft der Städte. Und ich glaube, das hast du mit vielen Hörerinnen und Hörern gemein. Auch wir schauen ja gerade so in dieser ganzen Covid-19-Zeit irgendwie viel darauf, wie sich die Städte verändern. Es gibt einen starken Wandel. Auch der Handel verändert sich. Das hatten wir in einem der letzten Episoden ja hier auch. Und Corona hat natürlich auch nochmal vieles davon beschleunigt oder auch durcheinander gebracht. Wenn man so in der Vergangenheit über so diese Neuausrichtung oder Modernisierung von Städten gesprochen hat, dann hat man in der Regel von Smart Cities gesprochen, also von so vernetzten und digitalisierten Städten. Was mir in der letzten Zeit häufiger aufgefallen ist, ist der Begriff der Responsive City, also so diese menschenzentrierte Stadt. Ich glaube, da bist du ja aber deutlich näher dran. Vielleicht erklärst du einfach mal so die Bewegung, die Veränderung innerhalb der Städte.
Also die Smart City ist sicherlich ein Begriff, mit dem sich viele Städte, auch inzwischen viele kleinere Städte sozusagen herumschlagen. Es haben ja inzwischen Städte mit 20.000, 30.000 Einwohnern schon einen eigenen Digital Officer. Ja, also das ist so eine Mode auch geworden, ist natürlich auch beschleunigt worden durch Förderprogramme seitens der EU, ja, die natürlich auch die Mitgliedstaaten und Städte etc. hier fit machen will. Smart City ist ein Begriff, den ich ein bisschen schwierig finde und nicht ganz zutreffend, um die Komplexität einer Stadt, um die Komplexität eines urbanen Lebensraums so zu greifen, denn eine Stadt ist ja extrem komplex, wie wir alle wissen, oder? Extrem vielfältig, extrem divers, und das Smart reduziert eigentlich so diese Stadt auf die technologische Ebene, ja, also dass ich irgendwelche 5G-Netze habe, Sensoren, LoRaWAN oder was immer, das ist alles wichtig, und da gibt es wunderbare Beispiele, wie Städte sozusagen diese Reise des Bürgers durch die Stadt optimieren. Ja, das kann eine super App sein, das kann eine App für den intermodalen Verkehr sein, das können ja intelligente Straßenlaternen sein, die sich anschalten, wenn sich der Passant nähert, dann wieder abschalten, das können intelligente Müllkübel sein, die ihren Füllstand melden. Also da gibt es ja tausende von Dingen, das digitale Rathaus, das 24/7 geöffnet hat und. Alles wichtige Dinge, keine Frage. Das ist die funktionierende Stadt. Das ist aber für mich so eine Grundbedingung. Und die nächste Stufe, sozusagen dieses Erwachsenwerden der Stadt, ist dann das, was du als Begriff, Kevin, der Responsive City hineingebracht hast, jetzt in die Diskussion. Die Responsive City ist schon eine Stufe mehr. Ja, sie bleibt nicht an der Oberfläche, also an diesem technologischen, an diesem ja funktionalen Customer Journey Dingen stecken, sondern sie geht in die Tiefe hinein, nämlich indem sie die User, die Nutzer der Stadt, und das sind immer vier, ich spreche immer von den 4 Bs, das sind die Bürger, Bürgerinnen, das sind die Betriebe, das sind die Behörden und das sind die Besucher. Diese 4 Bs vernetzt über Open Data, über Plattformen etc. und sie ermächtigt, jeweils in ihren Bereichen sozusagen die Stadt selbst mitzugestalten. Ja, und das machen manche Städte wunderbar. Ich selbst lebe in Wien, das ist eine der erfolgreichen Smart Cities in Europa, Amsterdam, Barcelona, wo überall über verschiedenste Plattformen etc. die Bürger ermutigt werden, selbst die Stadtpolitik oder auch zumindest ihre Quartierspolitik und Quartiersgestaltung entscheidend mit voranzutragen. Und das wäre die Responsive City, halte ich deswegen für wichtig, weil sie so eine allgemeine Tonalität hineinschwenkt. Wir haben so auf der gesellschaftspolitischen Ebene diesen Begriff der Caring Society. Caring meint, dass wir immer stärker auch verantwortlich sind für unser Lebensumfeld, ja, und das spielt also schön mit dieser Responsive City herein. Mir gefällt das auch persönlich von meinen Werten her sehr, sehr gut.
Hast du so ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel, so eine Art Best Practice aus dem Kontext so einer bürgerzentrierten Stadt?
Also Barcelona zum Beispiel. Barcelona hat eine Plattform, wo die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ja, alle relevanten stadtstrategischen Themen mitdiskutieren, evaluieren und letztlich auch mitentscheiden. Also alles, was passiert, und zwar nicht nur, ob drei Bäume auf ihrer Straße abgesägt werden und fünf neue hingepflanzt werden, sondern wirklich relevante stadtgesellschaftliche Prozesse werden eindeutig von der Stadtgesellschaft mitentschieden.
Du kennst sicherlich aber auch diese Idee der 15-Minuten-Stadt, ne?
Ja.
Wie stehst du dazu?
Ich finde die Idee der 15-Minuten-Stadt einerseits genial, andererseits diskutabel. Warum? Was finde ich genial dabei? Dass eine Stadtpolitik hergeht, und das ist im Wesentlichen in Paris entstanden, und das ist im Wesentlichen, gibt ja häufig heute so, dass in den großen Städten die Stadtpolitik ganz, ganz entscheidend von den Führerpersönlichkeiten, also von den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bestimmt wird. Und in Paris haben sie eine großartige Bürgermeisterin, die die Stadt völlig umgestaltet, hin zu einem grünen Umbau vorantreibt. Es werden 100.000 Autos aus der Stadt in den nächsten Monaten hinaus katapultiert. Es werden grüne Achsen durch Paris gelegt. Selbst die Champs-Élysées werden zu einem grünen Catwalk. Also da passieren tausende wunderbare Dinge. Und ein Punkt ist diese 15 Minuten, eines davon ist die 15-Minuten-Stadt, dass man quasi, aber das Spannende ist, von oben herab, ja, das ist sozusagen top-down verordnet, welche Einrichtungen, ja, also Geschäfte, Infrastrukturen, jeder Bürger und jede Bürgerin innerhalb dieses Radius von 15 Minuten erreichen sollte. Ja, da kommt dann dazu, dass man sagt, du brauchst einen Lebensmittelladen, du brauchst ein Bistro, du brauchst, und wir sind in Frankreich, einen Buchladen. Das finde ich ja extrem spannend. Das gäbe es weder in Deutschland noch in Österreich, dass man sagt, der Buchladen ist lebenswichtig für uns. Ja, also das finde ich sehr spannend. Also das finde ich ja ganz interessante Idee. Die Stadt kauft Leerstandsflächen auf, vermietet die günstig an jene Betreiber von eben den Einrichtungen, die sie für relevant für dieses Stadtleben findet. Das finde ich prinzipiell einmal sehr, sehr gut. Was finde ich diskutabel? Dass es von oben heruntergeht, ja, also nicht bottom-up, sondern top-down, ja, also das widerspricht eigentlich dieser responsive City, in der man gemeinschaftlich, partizipativ, mit kollaborativem Spirit hineingeht, ja, also finde ich eine spannende, aber ich finde es durchaus ganz, ganz wichtig auch, um hier die Transformation dieser Innenstädte entscheidend in eine positive Richtung zu lenken.
Ich hatte jetzt bei der 15-Minuten-Stadt eigentlich auch einen eher bürgerzentrierten Ansatz sozusagen gedacht, weil die Idee da ist ja, alles innerhalb kürzester Zeit zu erreichen, und da habe ich grundsätzlich so, es ist N gleich 1, muss ich sagen, weil ich nur aus meiner eigenen Perspektive natürlich spreche, aber ich persönlich hatte großes Interesse daran, viele Wege sozusagen mir zu sparen und mein Leben letztlich ein bisschen effizienter zu machen.
Also die Grundrichtung ist absolut zu befürworten, ja, und ich glaube, es geht auch darum, dass wir, und je virtueller diese Welt wird, je mehr wir vernetzt werden, desto wichtiger werden diese kleinen Mikrowelten, diese kleinen Suburbs, ja, und das sind in Paris eben diese Mini-Quartiere, die man innerhalb von 15 Minuten durchstreift. Das sind in Barcelona, die haben ein ähnliches System, aber anders aufgesetzt, die Superblocks, das sind solche Quadrate, innerhalb derer sozusagen Fußgängerqualität herrscht. Der Autoverkehr wird rundum gelegt, ja, also nur auf den großen Achsen, erfolgt auf den großen Achsen. Und das ist auch so ein ähnliches, aber jetzt von anderer Seite her gezogenes Modell, wie wir diese Kleinteiligkeit erhalten, und unser Leben spielt sich in den kleinen Welten ab, gell, in diesen Mikrowelten. Und das finde ich absolut spannend. Ja. Wir haben diese Hybridisierung, diese totale Vernetzung auf der einen Seite und diese Fokussierung auf diese kleinen, authentischen, unmittelbaren Lebenswelten.
So ein Teil der Stadt ist ja zwangsläufig auch der Handel. Also Einzelhandel und Innenstädte waren ja eigentlich immer in so einer Art Koexistenz. Und in einem der letzten Podcasts haben wir auch mit dem Alexander Graf über die Zukunft des Handels gesprochen und sind da auch auf dieses Konzept der großen Warenhäuser, so à la Karstadt und Co. zu sprechen gekommen. Der Alex meinte auch, dass solche Bauten wie Karstadt beispielsweise, dass man die einfach sprengen könne, denn damit sei einfach wenig anzufangen. Das sei einfach ein riesengroßer Klotz und das Handelskonzept würde auch nicht mehr funktionieren. Wenn man so dich so hört und auch liest, dann findet man viele sehr kreative Nutzungskonzepte, was Gebäude betrifft, und oft sprichst du da auch so von hybriden Nutzungskonzepten. Hättest du ganz persönlich eine Idee für so derartige Gebäude à la Karstadt?
Also ich finde diese Karstadt-Häuser, ja, die sind natürlich jenseitig. Ja, die sind aus einer Ideologie entstanden der Nachkriegszeit, der 50er, 60er Jahre. Es war nicht nur Karstadt, es war eine Hertie und gab ja noch eine Menge von anderen Häusern, die alle sozusagen in diesem Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit entstanden sind. Ja, das war die Zeit, wo man diese furchtbaren Einkaufsstraßen auch quer durch die deutschen Städte und vor allem jetzt deutschen Städte gelegt hat. Und das sind natürlich Achsen des Schmerzens meistens. Ja, das wird jetzt kein Händler gerne hören, aber sie sind ästhetisch, ja, wissen wir alle, eigentlich fürchterlich. Ja, ich kenne kaum eine Einkaufsstraße, die irgendwelchen vernünftigen ästhetischen Kriterien entsprechen würde, die dem die Kriterien der Lebensqualität entsprechen würde. Und sozusagen was die großen Pfeiler dieser Einkaufsstraßen, dieser Achsen waren ja lange Zeit diese Karstadts, ja, Kaufhof war ein bisschen besser, aber Karstadt etc. Und die sind natürlich demodé, die sind in ihrer Konstruktion, in ihrer Anmutung, in ihrer Sortimentsgestaltung natürlich nicht mehr überlebensfähig gewesen. Das war ja keine Frage. Ich finde, heute sind diese Häuser wunderbare Experimentierfelder. Es gibt ja nirgendwo Immobilien, ja, die derart an markanten, ikonischen Orten stehen, wie diese Kaufhäuser. Und deswegen laden die ein zu Experimenten. Es gibt ja ein paar schöne Beispiele schon in den letzten Jahren. Ja, da gab's, also wenn ich da an Chemnitz denke, gibt's ein wunderbares Museum zum Beispiel, die ist in einem dieser ehemaligen Kaufhäuser implementiert worden ist. Es gibt noch ein paar andere Beispiele. Aber sie wären wunderbare Beispiele, um was völlig anderes zu machen. Experimentierflächen. Ja, nicht nur für Kreativszenen etc. Ich finde das ein wunderbares Thema und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren da ganz, ganz viel spannende neue Entwicklungen, die weg von dieser Einkaufslogik gehen, erleben werden. Denn diese Logik, in die Stadt zu gehen, um einzukaufen, die ist vorbei. Ja, wir sehen das bei allen Umfragen. Je jünger die Menschen sind, desto weniger interessiert sie das Shoppen in der Stadt, desto mehr interessieren sie diese sozialen Begegnungsorte, sich zusammenzusetzen mit anderen Leuten zu begegnen, inspiriert zu werden. Aber nicht mehr shoppen. Shoppen tun wir im Netz, beziehungsweise an einigen auserwählten, ja, das hängt jetzt von der Größe der Startup, einigen auserwählten Orten. Also da verändert sich das Einkaufsverhalten und zwar nicht erst seit Covid dramatisch.
Wenn man so die Medien und so weiter, wenn man sich da dass er die allgemeine Situation so anschaut und die Meinung, da könnte man ja fast vermuten, dass das oft so ein bisschen vermengt wird. Also dass nur, weil das ein oder andere Handelskonzept mittlerweile so ein bisschen auf der Kippe steht und nicht mehr funktioniert, dass dann auch das ganze Konzept oder die ganze Idee der Innenstadt damit auch so ein bisschen negativ gesehen wird. Das siehst du grundsätzlich anders, ne? Also du bist für die Innenstädte sehr optimistisch sozusagen.
Also ich bin für die Innenstädte absolut optimistisch, weil sie sozusagen, sie sind ja das emotionale Epizentrum einer Stadt. Ja, es ist da vibriert die DNA, ja, wenn sie vibriert. Ja, wir haben leider viele Städte, da vibriert gar nichts mehr, da ist alles eingeschlafen. Aber da müssen wir insofern neue partizipative Modelle finden, wo wir die Eigentümer dieser Immobilien viel stärker auch sozusagen an die Brust nehmen, denn das sind für mich die Eigentümer, sind die eigentlichen Verursacher dieser Uniformität, denn die hatten natürlich in den letzten 20, 30 Jahren das Konzept: Ich hole mir große Filialisten herein, da habe ich einen super Cashflow, ja, die spielen mir jeden Monat die Miete herein. Das kann ich von anderen Branchen, wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Kultureinrichtung drin hätte oder sonst was, natürlich nicht erwarten. Ja, und hier, glaube ich, wird es ein Umdenken geben müssen, denn auch die Immobilienleute merken, dass es so nicht mehr weitergeht. Und wir werden viel stärker, ich plädiere immer für diese 3 Ks, Kultur, Konsum, Kreativität, ja, das brauchen wir in den Innenstädten. Wir werden viel stärker junges Leben hineinholen müssen. Das heißt, Spin-offs von kleinen Campus, Schulen, Bildungseinrichtungen, um die jungen Leute hineinzubringen, rundherum mit Gastronomie, mit Kultureinrichtungen etc. Herumgruppiert, dann haben wir ganz eine neue Anmutung in den Innenstädten. Und das war ja früher nicht anders. Ja, diese, was heute passiert, wir haben ja inzwischen sehr viele Menschen, die die Stadt retten wollen. Ja, manchmal sind unter diesen Konzepten nichts anderes, finde ich, dabei, wie das sind so Sterbebegleitungsformate, denn sie halten an den alten Dingen fest. Sie wollen unbedingt den Handel in der Form am Überleben halten. Das geht aber nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, denn der Handel ist in der Form nicht mehr als stationärer Handel in der Massivität und in der Form einfach zu halten. Und da müssen wir alle umdenken. Ja, und wenn wir zurückgehen ins 18. Jahrhundert, ins 17., naja, da haben wir haben die Städte ausgesehen. Da war Shopping natürlich nur ein minimalistischer Teil. Da gab es einen Marktplatz, ja, das war's. Aber die Leute haben gewohnt, gearbeitet. Und das wird wiederkommen. Smarte Produktion, Menschen, die drinnen wohnen. Was macht man denn mit diesen ganzen Leerstandsflächen? Was macht man denn mit den Parkhäusern? Das ist ja der nächste Punkt. Die braucht ja in Zukunft kein Mensch mehr, ja, weil die Autos aus den Städten herausgeholt werden. Also da gibt es eine riesige Transformationswelle. Braucht man Transformationsmanager, ja, die sind fast noch wichtiger als Digital Officer in Städten.
Und dass am Ende Arbeiten und Wohnen getrennt wurden, ist ja eigentlich auch eher so ein Erbe der Industrialisierung, oder?
Absolut. Verständlich. In der Industrialisierung hat man, das waren ja damals natürlich ganz andere Bedingungen. In den Fabriken hat es gestunken, ja, es war laut, ja. Und da wollte man natürlich aus Gründen der Lebensqualität Wohnen und Arbeiten trennen, hat da draußen meistens diese Arbeiterhäuschen etc. im Grünen geschaffen und die Leute haben auf der anderen Seite gearbeitet. Diese Trennung ist in einer digital dominierten Wirtschaft obsolet. Ja, wir führen wieder saubere Clean Technologies zusammen, arbeiten, wohnen, Freizeit verschränken sich auf wunderbare Weise.
Wenn wir jetzt mal so eine Art Zeitreise ins Jahr 2030 machen und du dir so vor deinem geistigen Auge vorstellst, wie so die fortschrittlichste mitteleuropäische Stadt aussehen könnte, was siehst du da?
Außen, also wenn man jetzt die Kubaturen und die Architektur ansieht, wird sich relativ wenig verändern, bis auf einige Dinge, dass die Häuser und die Fassaden begrünter werden, dass wir aufgrund des Klimawandels natürlich hier auch, Dachbegrünungen, Städte wie Singapur oder auch Wien oder Kopenhagen machen das ja auch längst schon, ja, dass sie quasi hier mit Green Buildings hineingehen, ja. Wien zum Beispiel, die haben zum Beispiel ganz viele in den Innenstädten solche Cooling Zones, ja, also kühle Meilen, geht man durch und es sprüht einem aus solchen quasi Art Duschen Sprühnebel entgegen im Hochsommer bei 35 Grad, um die Leute abzukühlen. Also solche Dinge werden wir tatsächlich haben, aber im Wesentlichen finde ich, wird die Architektur, ja, eine Stadt in Europa schaut auch in 20 Jahren noch so aus, wie eine europäische Stadt aussieht. Aber wir werden natürlich dahinter eine Unmenge an smarten Technologien haben. Wir werden, die Städte werden autofrei sein. Ja, die Städte, das ist ein markanter Punkt. Ja, wir werden, Stadt der Zukunft ist walkable, ist fußgängerfreundlich, wir haben es in der Pandemie gesehen, dieser Boom an Fahrrädern. Wir werden zu Fuß gehen, wir werden mehr mit dem Fahrrad fahren, das wird eine Skandinavisierung sein, ja, wie wir es ja wir kennen die aus Kopenhagen und auch aus Amsterdam und den Niederlanden solche wunderbaren Beispiele. Also, das wird markant nach außen sich verändern. Und die Leute werden wesentlich mehr draußen leben. Ja, wir haben es in der Pandemie gesehen, draußen ist das Neue drinnen. Das wird sich auch hinüber retten, sozusagen in die Moderne, in die Zukunft, dass wir ganz, ganz viel auch dieses Innen und Außen neu verbinden.
Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich das Thema Mobilität auch in Städten. Und ich hatte, solange ich lebe, immer den Eindruck, dass Städte immer für Autos gebaut wurden und eigentlich nie so richtig für Menschen. Und mittlerweile gewinnt man halt immer mehr so den Eindruck, dass das Auto nicht mehr so an der ganz obersten Spitze der Hierarchie steht und Städte immer mehr eben sich den Menschen anpassen. Es gibt mehr Fahrradstraßen in innenstadtnahen Bereichen, hast du auch schon gesagt, ne? Da werden Autos zunehmend, man kann fast sagen, ausgesperrt. Und das scheint ja auch nur so der Anfang dieser Entwicklung zu sein. Ich denke auch, dass das Auto eher zunehmend aus den Städten verschwinden wird. Wie siehst du so die Entwicklung der Mobilität in den Städten?
Das heißt natürlich, wenn wir diese Entwicklung fortschreiben, bedeutet das, dass wir ganz, ganz massiv in zwei Dinge investieren müssen. Und das machen ja die erfolgreichen, die lebenswerten Städte alle. Ich lebe in Wien. Wien ist seit 10 Jahren die lebenswerteste Stadt der Welt. Laut Mercer, laut Economist auch. Inzwischen zum zweiten Mal von Economist auch so bewertet. Und was zeichnet Wien aus? Der hohe Anteil, weit fast 50%, weit über 40% am öffentlichen, am ÖPNV, am öffentlichen Verkehr. Ja, jeder Wiener hat eine Jahreskarte seit vielen, vielen Jahren um 365 Euro. Mit der fährt er oder sie durch das ganze riesige, das ist eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, oder? Also größer als Hamburg, durch das ganze Stadtgebiet. Ja, also dieser super erreichbar, du bist in einer halben Stunde quer durch die ganze Stadt mit U-Bahn, Straßenbahn, wunderbar, Bussen, wunderbar vernetzt. Ja, das ist das eine. Die Zukunft gehört aber dem intermodalen Verkehr. Das heißt, ich muss jetzt diesen öffentlichen Verkehr mit individuellen Verkehrsträgern, ob das jetzt Carsharing, ob das das private Auto ist, ob das E-Bikes sind, koppeln. Ja, und hier gibt's ja auch schon wunderbare Beispiele aus europäischen Städten, dass man zum Beispiel für ein Jahresabo, für einen Aufpreis, so ein Premium-Abo, hat man die Karte für den öffentlichen Nahverkehr plus so und so viele Stunden Nutzungsrecht am Carsharing, am E-Bike und. Ja, also man kann sich das ja alles wunderbar kombinieren und das darum geht's, on-demand, situationselastisch diese Mobilität zu gestalten, ja, und nicht mehr nur mit einem fixen Mobilitätsträger.
Wir reden jetzt so ganz viel über das Thema Stadt. Allerdings gibt es ja auch so ein Stück weit einen gegenläufigen Trend, nämlich spätestens jetzt so durch die Covid-19-Pandemie wirkt sich ja so dieses Thema Remote Work oder schlägt sich das Thema Remote Work immer stärker durch. Ich habe da kürzlich gelesen, dass der durchschnittliche Wohnraum der Deutschen sich durch Corona auch nochmal weiter erhöht hat. Also 2019 waren das wohl so 47 Quadratmeter pro Person, also die eine singuläre Person sozusagen für sich in Anspruch nehmen konnte. Und das soll jetzt nun auch durch Covid beschleunigt jetzt immer relevant mehr geworden sein. Das ist ja eher, könnte man ja davon ablesen, damit zu erklären, dass der Trend dahingehend, dass die Menschen die Städte verlassen, oder? Also könnte man dann fast sagen, dass die Städte weniger relevant werden, wenn die Leute eher aufs Land rausziehen?
Ja und nein. Also ich glaube, wir müssen uns generell von starren Lebensmustern verabschieden. Ich bin ein Anhänger von sehr flexiblen, sehr lebenszyklisch orientierten Modellen. Was ich mit 20 bis 30 mache, kann sich von dem, was ich mit 50, es ist keine Frage des Alters, sondern auch der Lebensumstände, habe ich Kinder, bin ich verheiratet, bin ich Single und. Ja. Also diese die unterschiedlichen Zyklen verlangen unterschiedliche Formate. Ja. Was wir deutlich sehen, dass sie bei den jungen Leuten, die neu eine Familie gründen, dass die aus den großen Metropolregionen, also in den Metropolregionen verbleiben, ja, Berlin nehme ich jetzt mal her, aber allerdings jetzt 100 Kilometer nach Brandenburg hinein oder 80 Kilometer in einem Stundenradius gut erreichbar hier mit anderen Gleichgesinnten sozusagen Co-Living, Co-Working betreiben, neue Communities, durchaus sehr experimentell. Ja, da gibt es ja die Co-Dörfer in Brandenburg, wunderbares Beispiel. Es sind natürlich fast alles digital affine Menschen, die von überall her arbeiten können. Ja, ein Friseur oder eine Physiotherapeutin tut sich da schwerer. Aber auch das gibt's. Ja, also ich glaube, Covid hat sozusagen diese Bedeutung der Naturräume verstärkt, hat diese Sehnsucht nach gesundem Leben verstärkt. Und wie du sagst, ja, angesichts der steigenden Fläche an Wohnraum, die wir in den letzten Jahrzehnten zunehmend nach oben geschraubt haben, ist es für viele Menschen in den Städten ja gar nicht mehr leistbar, diesen Wohnraum so zu bespielen, wie sie es gerne hätten. Also gehen sie dorthin, wo es günstiger ist. Und inzwischen gehen Bürgermeister aus Brandenburg in die Berliner Kreativszenen hinein, bewerben aktiv ihre ehemaligen VEB-Fabriken als neue Entwicklungsräume für diese Kreativen. Und das Spannende ist, das hätte es vor 20 Jahren hätte es noch nicht oder hat es auch noch nicht funktioniert. Da gab es ja auch die ersten Theorien, ja. Als dieser erste Internet-Hype in Anfang des Millenniums sozusagen nach oben ging, habe ich gesagt, ja, du kannst also überall im hintersten Harz oder sonst wo sitzen und die Welt bespielen. Ja, das ist aber nicht erfolgt. Denn kein Kreativer geht alleine in den Harz oder alleine nach Ostbayern an die tschechische Grenze. Sie brauchen diese Verdichtung, diese kritische Masse an anderen, an Gleichgesinnten. Und das haben wir heute. Gell? Also heute haben wir das, dass natürlich die ganz andere Breitbandausdehnung ist, 5G-Netze ausgerollt werden und. Aber auch das Mindset von Gleichgesinnten spielt eine Rolle, denn alleine gehe ich nicht in die Pampa.
Ja, wir sprechen ja ganz viel darüber, was so Corona mit der Gesellschaft ganz konkret verändert hat. So, was sind da aus deiner Sicht so die Muster oder die Verhaltensweisen aus einer Pre-Corona-Zeit, die sich jetzt nach Corona komplett verändern werden?
Also was sich deutlich verändert, ist das Bedürfnis, sich in gesunden Lebenswelten aufzuhalten, die natürlich ganz stark mit Natur zu tun haben. Also alles, was verdichtet, was nach Stadtraum aussieht, nach engen Räumen, ja, Menschenmassen, das ist erstmals relativ, sagen wir mal, problematisch konnotiert. Deswegen geht man natürlich viel lieber raus in diese in Kleinstädte, ja, also diese Second und Third Cities, die haben eine große Renaissance vor sich, also in meiner Einschätzung. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass wir schon, was sich durchsetzen wird, ist so eine hybride Lebensführung, ein Blended Living, dass sich einfach, was ja auch vorher zu erkennen war, on und offline ganz, ganz anders überlappen. Ja, also, dass sich auch dieses multilokale Arbeiten durchsetzen wird, dass ich halt 2 Tage im Büro bin, 3 Tage im Homeoffice oder 1 Tag unterwegs oder 2 Tage, je nach Branche und Funktion des Menschen. Also da gibt es eine neue Durchlässigkeit, die weggeht von statischen und auch stationären Konzepten. Und das wird natürlich einen Impact haben auf Städte, denn Büroflächen in den Städten werden kleiner. Es wird weiterhin natürlich Büros geben, physische, aber die werden kleiner. Ich brauche dann nicht mehr die volle Kubatur, sondern die Büros werden so zu sozialen Orten, wo diese soziale Energie rituell ausgelebt wird, in Community Building und. Also das sind ganz, ganz spannende Entwicklungen. Also eigentlich zieht's die Kreativen und die Digitalisten stärker aufs Land, und das merkt man zum Beispiel deutlich auch in jenen Gebieten, Silicon Valley zum Beispiel, ja, also es gibt nirgendwo so einen Ort auf der Welt oder eine Region, wo derart diese digitale Intelligenz konzentriert ist. Und da gab es schon in der Pandemie ganz, ganz massive Absatzbewegungen, dass die Leute weggehen. Die sind heute in Denver, Colorado oder irgendwo in Texas. Ja, die können multilokal von überall her vernetzt arbeiten. Und das ist vielleicht der nächste Trend, der ganz wichtig wird. Die Dinge dezentralisierter denken. Ja, also ich kann sozusagen meine Firma dezentralisiert an unterschiedlichen Spots aus vernetzen, und ich habe vielleicht gar nicht mehr dieses physische Zentrum. Ja. Und das sehe ich in ganz, ganz interessanten neuen prinzipiell Formaten. Also ein Beispiel, die Uffizien, bekannte Galerie in Florenz, in der Toskana, die planen jetzt, und die sind gerade dabei, das umzusetzen, ein Konzept, der, sie nennen es Uffizi Diffusi, also die verstreuten Uffizien. Das bedeutet, dass sie nicht mehr nur an einem Museum, nämlich in Florenz, greifbar sind und besuchbar, sondern dass sie in der ganzen Toskana verteilt ihre Kunstschätze inzwischen aufstellen wollen, um sozusagen auch hier so dezentral, also das finde ich ganz eine spannende Idee, weil das sehe ich bei anderen Dingen auch, dezentralisiert sich aufzustellen.
Ich habe tatsächlich auch irgendwie die Tage gelesen, dass einer der großen, der Big Five, der Wirtschaftsberater oder Wirtschaftsprüfer vielmehr, eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass diese Denke der Hauptquartiere oder der, wie sagt man, der regionalen oder nationalen Standorte so ein bisschen aufgebrochen wird. und die dann irgendwie kommuniziert haben, dass sie nicht mehr wie zuvor irgendwie 1-2 Standorte pro Land haben, sondern jetzt eher planen, 5000 Standorte ganz überall auf der Welt, also global auszurollen sozusagen. Und das sind, glaube ich, schon die ersten Vorboten dieses Trendes, den du da beschreibst.
Naja, wir hatten da schon andere Vorboten noch. In Wien gibt es ein Hotel, das heißt Grätzl Hotel, kann ich ein bisschen Werbung machen. Das ist gar kein Hotel, ja, sondern das sind einzelne, ursprünglich, es waren Leerstandsflächen, die quer über die Stadt verteilt sind. Und da gab es eine junge Architektur und dann Hoteliersgruppe, die sich dieser Leerstandsflächen sehr kreativ angenommen haben. Ebenerdig, auf die Straße hinaus, eigentlich völlig unattraktiv und haben dort touristische Appartements daraus gemacht, die noch den alten Spirit, das sind meistens ehemalige Gewerbebetriebe, also ein Lampengeschäft zum Beispiel, da haben sie die Lampen von früher noch drinnen gelassen oder ein Friseurladen, da haben sie immer noch so kleine ikonische Erinnerungssymbole dort quasi stehen gelassen und sie vernetzen diese unterschiedlichen Appartements, die um mehrere Plätze verteilt sind, zu einem virtuellen Hotel, dem Grätzl Hotel. Das gibt's aber nicht als Hotel, sondern es ist verteilt, ja. Und das sind auch so Beispiele.
Bei all dem, was man so von dir hört, hat man immer das Gefühl, dass du so richtig für die Zukunft brennst, könnte man sagen, ne? Dass du dich so auf alles Zukünftige total freust. Gibt's so eine konkrete Erfindung oder Innovation, auf deren Marktreife du dich ganz besonders freust?
Ich freue mich prinzipiell einfach über zukünftige Entwicklungen, die nicht Selbstzweck sind, sondern die das Leben der Menschen verbessern. Ob das jetzt die Smart City ist, die nur dann eine Daseinsberechtigung hat, wenn sie das Leben der Anspruchsgruppen, der Besucher, der Bewohner, der Betriebe verbessert. Und das gilt für alles. Also nur wenn wir, es macht keinen Sinn, wenn wir ein Hologramm durch die Gegend laufen lassen, wenn das nicht die Lebensqualität verbessert. Ja, also alles, was Lebensqualität der Menschen verbessert, ist zu begrüßen und da trage ich halt meinen Teil dazu bei, dass sich die richtigen Dinge hoffentlich durchsetzen.
Ich habe jetzt mehrfach auch von anderen Menschen, die sich viel mit der Zukunft beschäftigen, gehört, dass sie sich so ein bisschen dagegen sträuben, so eine Vorausschau zu machen, was vielleicht in 20 oder 30 Jahren sein könnte, weil die Welt einfach so stark im Aufbruch ist, dass es total unseriös wäre, so weit nach vorne blicken zu wollen oder zu können. Trotzdem so die Frage, wenn du dir vorstellst, weiß ich nicht, ein Abiturient, 18 Jahre, was würdest du so einer Person heute raten, wenn es darum geht, was für eine Funktion, Disziplin, Tätigkeit oder Kompetenz diese Person zukünftig nachgehen sollte? Was glaubst du, was in so einem zukünftigen Berufsleben besonders wichtig sein könnte?
Ja, ich glaube, den jungen Leuten kann man nur eines empfehlen, das, was sie wahrscheinlich ohne dies machen, das dem nachzugehen, ja, wofür sie brennen, was sie interessiert. Denn sie werden mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit nicht in den Berufen arbeiten, für die sie ausgebildet sind, oder sie werden die immer wieder und noch schneller und häufiger wechseln. Also ich glaube, wir müssen ganz stark lebenszyklisch an die Dinge herangehen. So wie vor 40 Jahren war das üblich, ja, man hat sozusagen einen Weg, linear, ja, einen Partner, einen Wohnort, einen Job. Ja, all diese Dinge sind einer hohen Fluktuation unterworfen. Das kann natürlich für einen, kann das passen, dass er denselben Partner sein Leben lang hat, denselben Wohnort, denselben Beruf. Das mag es auch geben, ja, aber in der großen, breiten Masse wird es fluide, wird es durchlässig, ja. Und ich glaube, es geht den jungen Leuten, geht es eigentlich um eines, ihnen zu vermitteln, Kreativität, Mut zur Gestaltung, ja, das ist das, was zählt. Im Endeffekt ist es völlig egal, ob ich heute Bäckergeselle bin oder ob ich irgendein IT-Mensch bin. Das spielt keine Rolle. Den Leuten muss es gut gehen. Und sie müssen die Bereitschaft haben, sich, wenn es darauf ankommt, wieder umzustellen. Denn das wird natürlich ganz anders, als es bisher der Fall war, notwendig sein, dass ich mich immer wieder agil auf neue Situationen mit neuen, auch durchaus in ganz, ganz anderen Situationen wiederfinden werde. Und das verlangt natürlich neue Skills. Und die, für die sind wir in den Schulen offensichtlich noch nicht genügend ausgebildet. Ja? Also da brauchst du, glaube ich, eine neue Kulturtechniken der Agilität auch.
Du bist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, ne? Du bist ja auch nicht als Zukunftsforscher auf die Welt gekommen, sondern hast ja auch eine andere Disziplin zunächst mal gelernt, ne?
Absolut, ja. Ich habe Übersetzer und Soziologie studiert, ja, ich war dann auch Journalist, also ich habe unterschiedliche Berufe gehabt, war dann bei einer Rückversicherung, bis ich mich vor 25 Jahren dann selbstständig als Zukunftsforscher gemacht hatte.
Ich glaube, es ist auch immer wichtig, mal hier immer mal wieder so eine Essenz irgendwie rauszukristallisieren, und ich finde das auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr positiv, dass so eine Lebensreise heutzutage eben ja sehr, sehr unterschiedlich sein kann, sehr agil ist, und dass man eben im Laufe der Jahre irgendwie sich auch nicht dafür, weiß ich nicht, schämen sollte oder sonst wie es vielleicht in der alten Welt immer so war. Es muss möglichst linear sein. Im Gegenteil, ich würde auch eher sagen, es ist wichtig, irgendwie verschiedene Perspektiven zu kennen und so weiter und so fort. Und auch das ist ja letztlich so ein bisschen so eine Brücke zu Open Innovation, weil auch hier geht es ja am Ende darum, ganz verschiedene Perspektiven einwirken zu lassen.
Das ist ein wunderbarer Begriff, den du jetzt reinbringst. Dieses Open Innovation gilt ja nicht nur für eine Organisation oder Städte inzwischen auch, sondern eben auch für Menschen, ja, sich zu öffnen, ja, neue Perspektiven auf sich einwirken zu lassen, die vielleicht zu übernehmen, wenn sie einem gut tun, ja. Also diese Offenheit, diese Fluidität, ja, das, glaube ich, ist entscheidend, und das hängt ganz stark damit zusammen, dass die Identität von uns in unserer digitalen Moderne nicht mehr so festgefahren ist, sondern sie muss stets vom Neuen immer wieder neu erworben werden, immer wieder neu zusammengesetzt, dekonstruiert, wieder rekonstruiert werden. Und das war vor 50 Jahren nicht der Fall. Und das ist anstrengend. Es ist aber auch, bietet natürlich auch enorme Chancen, dem nahe zu kommen oder auch im Best Case das zu erreichen, was in einem schlummert.
Ja, apropos unterschiedliche Perspektiven und so weiter und so fort. Wir haben hier eine Frage aus der letzten Episode des Vordenker-Podcasts. Die Katharina von Delden, die möchte gerne deine Perspektive zu folgendem Thema hören.
Lieber Vordenker, liebe Vordenkerin, wie entsteht bei euch eigentlich Innovation? Wie treibst du Innovation? Mit wem tauschst du dich aus? Mit wem vernetzt du dich? Wie schaut dein eigenes Innovationsökosystem aus? Und gibt es dabei Hindernisse? Was sind Themen, die euch davon abhalten, Innovation zu entwickeln?
Ich kann es ganz knapp beantworten. Mein Innovationsökosystem besteht darin, dass ich zu kreativen, andersdenkenden Persönlichkeiten, ganz, ganz unterschiedlichen Branchen starken Kontakt habe, halte, den pflege, und dass ich sozusagen meine begrenzte Welt immer wieder versuche, durch andersartige Perspektiven zu erweitern. Ja, das heißt, ich habe Wissenschaftler genauso drin wie Künstler. Ich persönlich halte sehr, sehr viel von und beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit Kunst, denn Künstler sind sozusagen immer so Early Adapters, die sind First Mover, die denken voraus, die interpretieren Dinge anders. Und aus diesen unterschiedlichen Puzzles und aus diesen unterschiedlichen Denkweisen dann so die Dinge anders zusammenzusetzen, glaube ich, das ist das mein Innovations- und Ökosystem. Also Dinge sind da, sie sind ja alle da, nur die einzelnen Steinchen und Puzzles unterschiedlich anders als gewohnt vielleicht zusammenzusetzen, ja, zu dekonstruieren. Das ist, glaube ich, so mein persönlicher Ansatz.
Du beerdigst gerade auch so ein bisschen den Gedanken der Stereotypen. Ich persönlich bin auch ein großer Anhänger von, dass das endlich mal so ein bisschen zu den Akten gelegt wird. Möglicherweise gab es auch mal eine Zeit, wo Lebensläufe Menschen irgendwie geradliniger, linearer waren. Da würde ich mich persönlich auch zuzählen zu jemandem, der ganz vielleicht tendenziell untypische Dinge oder Interessen miteinander vereint. Und ich kann nur sagen, dass einem das hilft, dass man einfach irgendwie auch Empathie entwickelt für andere Menschen, für andere Perspektiven und so weiter.
Wir brauchen Typen und nicht Stereotypen, ja, um deinen Begriff von Stereotypen aufzugreifen.
Da gibt es wenig hinzuzufügen. Jetzt gibt's für dich nochmal die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Also du beschäftigst dich ja schon mit extrem vielen Themen. Du guckst sehr Richtung Zukunft und nach vorne. Du hast unterschiedliche Interessen, die du vereinst und so weiter und so fort. Gibt's trotzdem irgendein Thema, was dir irgendwie so auf dem Herzen liegt, dass du hier im nächsten Podcast den nächsten Gast, die nächste Gästin damit konfrontieren wollen würdest, so dass wir sie dann einmal weiterreichen würden?
Naja, ich würde so sagen, vielleicht so ein Summary aus meinen Themen. Was macht für dich das gute Leben in Zukunft aus?
Das kann ich gar nicht an mir halten. Jetzt möchte ich dir die Frage mal umgekehrt stellen, weil ich bin einfach interessiert, wie du auf die Frage beantworten würdest.
Also ich würde so antworten, jederzeit, anytime, anywhere, die Dinge machen zu können, die ich unbedingt machen will. Denen nachgehen. Ja, also wenn ich heute, es scheint die Sonne und ich setze mich, also zum Beispiel, heute ist jetzt Nachmittag gewesen, ja, ich verlasse im Sommer mein Büro immer gerne am frühen Nachmittag, weil ich es genieße. Wir haben hier, ich wohne in Wien, im relativ zentral im Hinterhof. Wir haben oben so eine schöne Terrasse im Hinterhof und da sitze ich dann im Freien und ich genieße das. Und ich fahre einfach im Sommer um 3 Uhr schon nach Hause, setze mich auf die Terrasse, ich arbeite dann auch was, ja, und so weiter. Das ist für mich das gute Leben.
Freiheit sozusagen.
Ja, ja. Selbstbestimmt, selbstorganisiert, Freiheit, ja, genau.
Dann würde ich sagen, pack mal's. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ich würde mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns einmal an die Hand genommen hast durch deine Gedanken, wie die Zukunft ausschauen könnte, im Wesentlichen ja auch im Kontext der Städte. Wenn du nichts mehr hast, wenn dir nichts mehr so auf dem Herzen liegt, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf, oder?
Ja, mach mal, gerne.
Andreas, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
Danke dir, alles Gute.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, OWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.